willkommen in unserem Podcast. Es kommt drauf an von Elsa Potsdam. Wir würden Sie einfach mal bitten, sich selber vorzustellen.
Mein Name ist Bettina Limberg. Ich bin Präsidentin des Bundesgerichtshofs hier in Karlsruhe. Bin also Richterin mit einer weiteren Aufgabe als Präsidentin. Und bin jetzt 61 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die erwachsen sind und ihre eigenen Wege jetzt gehen. Bin seit 2014 hier beim BGH, war vorher über 25 Jahre im Landesdienst, Richterin in allen Instanzen, Direktorin eines Amtsgerichts, Vizepräsidentin eines Landgerichtes, habe Zivilsachen gemacht, habe Strafsachen gemacht, war dann Amtschefin im Justizministerium in Baden-Württemberg und bin von dort aus dann hierher gekommen. Das heißt, ich kenne die Justiz, glaube ich, aus so ungefähr allen Winkeln, die man haben kann, und bin natürlich sehr dankbar und froh, dass ich jetzt einer so großen Institution, einem so tollen Gericht wie dem Bundesgerichtshof vorstehen kann.
Wir würden als erstes mal gerne wissen für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind die Aufgaben einer BGH-Präsidentin und wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?
Also die Aufgaben sind sehr vielfältig. Das ist, glaube ich, ein besonderes Merkmal einer letztlich Gerichts- und Behördenleitung. Ich bin zum einen Richterin, das heißt, ich mache Rechtsprechung in Senaten, denen ich angehöre. Dann bin ich natürlich zuständig für die gesamten Verwaltungsdinge, die ein Gericht auch natürlich zu bewältigen hat, also Haushalt, Personal, Bauangelegenheiten und so weiter. Und dann bin ich natürlich auch Repräsentantin des Gerichts, das heißt, ich vertrete das Gericht nicht nur nach innen, sondern auch natürlich nach außen, sowohl im nationalen Kontext mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen obersten Bundesgerichte, Kontakt zu den Bundesministerien, zum Deutschen Bundestag natürlich, aber auch in den internationalen Raum. Und all das mischt sich letztlich in einen kaum beschreibbaren Alltag, der teils eben durch Sitzungen, durch Beratungen in der Rechtsprechung geprägt ist, überwiegend aber sicherlich durch Verwaltungsangelegenheiten, die, wie gesagt, in ihrer Vielzahl kaum aufzuzählen sind, sehr abwechslungsreich sind. Und oft ist es eben so, dass ich morgens auch gar nicht so ganz genau weiß, was ich abends getan haben werde. Das ist typisch für Verwaltung.
Also sehr vielfältig doch.
Ja, glücklicherweise. Ich finde das sehr schön.
Ja, das ist auch immer mal schön, wenn man nicht so nur so stur das Gleiche machen muss. Sie haben jetzt aber schon angesprochen, dass Sie auch diplomatische Beziehungen ins Ausland pflegen. Da könnte man sich ja fragen als Otto-Normalverbraucher, warum reicht da das Außenministerium nicht aus? Also warum reicht die Politik nicht aus? Warum muss die BGH-Präsidentin sich da auch einmischen, in Anführungszeichen?
Also zum einen ist vielleicht das Wort diplomatische Beziehungen zum Ausland pflegen nicht ganz richtig, weil ich natürlich kollegiale Beziehungen ausschließlich pflege. Also ich habe keinen diplomatischen Auftrag. Aber ich würde schon sagen, dass aus der Gewaltenteilung letztlich folgt, dass man judikative, exekutive und legislative durchaus eigenständige Bereiche letztlich ja vertreten, und dass es deswegen auch wichtig ist, dass die Judikative eben als Judikative auch mit anderen Judikativen Kontakt hat. Ich pflege ja auch nur insoweit Kontakte ins Ausland, als ich eben mit anderen Vertreterinnen und Vertretern der Judikative kollegiale Gespräche führe. Ich bin Teil eines Netzwerkes der europäischen Gerichtspräsidentinnen, dem ich vorsitze. Und da ist es immer wieder wichtig, dass man auch sich über die Fragen der Unabhängigkeit der Justiz austauscht, dass man sich darüber verständigt, wie Justizen sich in Europa verstehen. Aber auch natürlich, dass man als Repräsentantin einer Rechtsstaatlichkeit auch weiter in die Welt schaut, zum Beispiel mit Dialogen in China, mit Dialogen mit russischen Kolleginnen und Kollegen, um einfach dort auch unsere Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, von Unabhängigkeit der Justiz und von Gewaltenteilung auch deutlich zu machen.
Okay, spannend. Wir wollen noch mal im Ausland bleiben, und zwar über den Atlantik schauen, in die USA, wo der Supreme Court und seine Richter uns auch in Europa beschäftigen als höchstes Rechtsorgan und teilweise richtigen Kultstatus, wenn wir an Ruth Bader Ginsburg denken, erreichen, was in Deutschland ja gar nicht der Fall ist. Glauben Sie, wir brauchen mehr Begeisterung für die Richterschaft hier in Deutschland?
Also In der Tat, das ist ein Phänomen so ein bisschen, was bei Ruth Bader Ginsburg da passiert ist. Das hat sicher etwas mit ihrer Persönlichkeit zu tun, die wirklich exorbitant besonders war. Es hat vielleicht aber auch etwas mit den Besonderheiten des Supreme Courts dort zu tun, mit dieser sehr, sehr besonderen Stellung dieses Gerichtes, auch sicherlich mit der politischen Art der Besetzungen, die natürlich dann auch zu besonderen Zuspitzungen führen oder auch zu besonderen Zuschreibungen führen. Grundsätzlich wäre ich schon sehr froh, wenn natürlich auch die Gerichtsbarkeit als solche mehr Popularität genießen würde. Diesen persönlichen Kult, da bin ich jetzt nicht so die allergrößte Fan davon, aber ich sehe, dass das was transportiert. Und Ruth Bader Ginsburg hat Hallen gefüllt, Hallen mit Menschen, die sich begeistern konnten für das Recht, für den Rechtsstaat. Das ist sicherlich etwas, was wir anstreben sollten, dass wir mehr sind als nur Expertinnen und Experten, sondern dass wir eben diese Begeisterung auch für den Rechtsstaat weitergeben. Das würde ich jetzt weniger über Persönlichkeit versuchen. Sie wissen vielleicht, dass ich auch in einem Projekt engagiert bin, das sich Forum Recht nennt. Das ist sozusagen unsere Antwort auch auf Fragen, die Bevölkerung hat, an Rechtsstaatlichkeit, an diese etwas manchmal ja auch sperrigen rechtlichen Strukturen, die so schwer zu verstehen sind. Und das wäre jetzt eher so meine Linie, um zu werben. Aber klar, vielleicht würde es auch über einzelne Persönlichkeiten gelingen. Frau Limbach zum Beispiel war auch, glaube ich, sehr bekannt und hat auch eine gute Werbung sozusagen für die gute Sache gemacht.
Ja, für jeden, den es interessiert, wir packen das Forum Recht in die Shownotes, der kann sich das ja mal angucken. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie in diesem Sinne auch bei uns im Podcast sind und da ein bisschen Werbung für die Richterschaft und auch das Amt machen.
Ja, jetzt würde ich aber doch gern konkreter auf Ihr Leben schauen und Ihren Lebenslauf. Und Sie haben gerade schon gesagt, wo Sie sich engagieren, aber Sie sind auch bei anderen Ehrenämtern mit dabei, unter anderem beim Projekt Chance e.V. haben Sie sich ja oder setzen Sie sich für die Wiedereingliederung straffällig gewordener Jugendlicher ein. Finden Sie, dass es mehr Hilfe zur Selbsthilfe braucht? Und wenn ja, wie müsste diese aussehen?
Also das ist etwas, was einen gerade als Strafrichterin eigentlich permanent anspringt, dass man immer denkt, hätte man früher etwas getan, hätte sich manches vermeiden lassen. Das ist tatsächlich so, dass man ja häufig schon in der kindlichen Entwicklung bestimmte Anlagen erkennen könnte oder in der Sozialisation bestimmte Dinge weichengestellt werden. Da würde man sich wirklich wünschen, dass es mehr und deutlichere frühere Hilfestellungen gibt. Das könnten staatliche Hilfestellungen sein, beispielsweise im Schulsystem über Schulsozialarbeit oder andere begleitende Angebote. Das können aber auch private sein. Es gibt unglaublich tolle ehrenamtliche Strukturen, die sich eben gerade auch in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren oder im Sport. Da kann man ganz viel abholen auch an Themen. Und insofern glaube ich, ja, es braucht immer sehr deutlicher Angebote. Das ist etwas, was vermutlich auch zunehmend, wo vielleicht jetzt auch der Blick durch Corona noch mal geschärft worden ist, dass wir da einfach stärker in die Angebotsstruktur reingehen müssen. Das muss, wie gesagt, nicht immer staatlich sein. Es gibt wunderbare private Organisationen, die auch sehr viel leisten, die vielleicht auch ein bisschen kreativer sind, die schneller sind als staatliche Strukturen, die etwas freier sind, experimentellere Dinge tun können, so wie eben dieses Projekt Chance, das sich eben mit Justizvollzug in freien Formen beschäftigt, das könnte der Staat gar nicht leisten selber, sondern der braucht da eben diese privaten. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach diese Lücken erkennt, dass man die Fragestellungen aufnimmt und dann sieht, wer kann das eben gut machen und wo gibt es eben solche Angebotsstrukturen. Also ja, wir brauchen sicher deutlich mehr frühe Interventionsmöglichkeiten, Angebotsstrukturen, um Menschen abzuholen, die in prekären Situationen sind oder hineingleiten.
Darf ich dazwischen vielleicht noch mal fragen, was würden Sie jetzt jedem Einzelnen raten, auch für das Umfeld, vielleicht fürs eigene Umfeld, was man machen kann, wenn man solche Tendenzen sieht?
Also ich habe das selber sozusagen als Mutter in der Grundschule erlebt, dass Klassenkameraden meiner Kinder aus meiner Sicht gefährdet waren. Und ich habe dann eben versucht, Aufmerksamkeit zu erregen in niederschwelliger Weise, indem man eben einfach schlicht die Klassenlehrerin mal anspricht oder die Schulleitung anspricht und sagt, da scheint mir ein Problem zu sein. Also ich glaube, das Hinschauen, das ist was ganz Wichtiges, dass man nicht wegschaut und sagt, es werden sich schon andere kümmern, sondern dass man wirklich hinsieht. Und da kann jeder einfach mit einem offenen Blick durch die Welt laufen und, glaube ich, Not erkennen und dann eben ansprechen auf die eine oder andere Weise. Wenn es ältere Kinder oder ältere oder Erwachsene, junge Erwachsene sind, kann man sie auch selber ansprechen oder eben Hinweise geben, wo gibt es Angebote. Da kann also, glaube ich, jeder und jede wirklich im Nahfeld sehr schnell erkennen, wo man Hilfen leisten kann.
Ja, also einfach mit ein bisschen offenen Augen durchs Leben gehen.
Absolut, ja. Absolut. Das war ja auch das Schöne an Corona, glaube ich, an der ersten Phase von Corona, dass wirklich dieser Blick plötzlich da war für die Nachbarin, für den Nachbarn, für die ältere Dame oder den Herrn oder für die überforderte, alleinerziehende Mutter, die irgendwie alles unter einen Hut nun kriegen musste. Und ich war selber sehr beeindruckt, dass da plötzlich in meinem Haus hier in Karlsruhe so ein Zettel hing mit einem freundlichen Angebot von irgendwelchen unbekannten Menschen, die gesagt haben, wir kaufen gerne für sie ein. Das war wirklich fantastisch. Und so kann Gesellschaft ja auch funktionieren. Und ich glaube persönlich, so funktioniert sie auch sehr oft.
Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Ich fand es total schön, dass man hatte mal das Gefühl, gerade in so einer großen Stadt wie in Berlin, wo wir jetzt gerade wohnen, irgendwie alle machen nur so ihr Ding und gucken nicht rechts und links. Und dass man einfach gemerkt hat, wie wir alle zusammengerückt sind. Also als Stadt, als Community fand ich,
ja. Die Hilfsbereitschaft ist auf jeden Fall da und genau. Wenn man weiß, wo man seine Hilfe anbringen kann, ist das eigentlich umso besser. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal zur nächsten Frage übergehen. Thema, genau. Und zwar spielt Kirche in Ihrem Leben ja auch eine Rolle und obwohl nach der Verfassung heute in Deutschland Staat und Kirche trennt, ist es ja praktisch trotzdem noch verflochten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass über ein Drittel der Deutschen konfessionslos ist, gibt es da immer wieder Kritik. Da würde ich gerne wissen, ob Sie finden, dass es mit der wachsenden Zahl der Konfessionslosen eine Tendenz dafür gibt, dass Staat und Kirche sich in Zukunft mehr und mehr auseinanderdividieren werden, wie in Frankreich. Und wenn ja, ob das unsere Gesellschaft nach vorne bringen würde.
Sagen wir mal, das französische System mit diesem ganz strengen Laizismus ist ein ganz eigenes System, das es so in Deutschland nie gegeben hat und das auch seine eigenen Probleme hat. Also diese extrem strikte Trennung ist in vielen Bereichen auch, glaube ich, ein Hemmschuh der Entwicklung manchem, was eben der Gesellschaft auch zugutekommt. Ich sehe ja auch, dass der Staat natürlich neutral sein muss, das ist gar keine Frage. Die rückgehenden Zahlen der Kirchenmitglieder sind natürlich eine Frage, die auch mich persönlich beschäftigt. Das ist ein Teil Aufgabe der Kirchen, sich zu überlegen, warum das so sein könnte, also was da vielleicht an Angeboten nicht mehr stimmt oder wo man Versäumnisse eventuell sehen könnte, die man wieder wettmachen kann. Letztlich ist es, glaube ich, aber so, dass wir sehen müssen, dass die Kirchen oder vielmehr die Gemeinden vor Ort, nicht so sehr die Kirche als Institution, natürlich unglaublich viele gute Aufgaben übernehmen in der Seelsorge, in der Begleitung gerade von schwächeren Menschen, gerade am Anfang des Lebens, aber auch am Ende des Lebens, sind da viele Angebote, die wir relativ selbstverständlich bisher in Anspruch genommen haben, die für viele Menschen Trost auch waren. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, was wir mit diesen Räumen, mit diesen Angeboten machen, wenn sie sich zunehmend zurückziehen. Denn das ist auch klar, die Kirchen leiden natürlich auch unter dem Mitgliederrückgang und müssen natürlich auch sehen, wo sie mit all ihren Angeboten dann bleiben. Mir scheint klar zu sein, dass die Gesellschaft immer auch eine gewisse Spiritualität braucht. Das muss man nicht an Kirchen, das muss man auch nicht an christlichen Glauben festmachen. Aber es gibt ganz sicher mehr als nur, wie soll ich sagen, die materielle Nahrung, die einen Menschen und auch vor allem die Gesellschaft zusammenhält. Und dieses Grundbedürfnis, glaube ich, auch nach einer Form von Gemeinschaft, die jetzt nicht nur in einer organisierten staatlichen Struktur oder so sich abbilden, auch nicht nur in der Familie geleistet werden kann, das muss, glaube ich, irgendwo sein. Und da müssten wir, glaube ich, miteinander schauen, wo Menschen eben auch dieses Angenommensein erleben können, wenn sie es nicht mehr in der Spiritualität einer Kirche oder des Glaubens empfinden. Ich persönlich meine, dass es wichtig ist, für viele Sinnfragen auch sich mit solchen Themen zu befassen. Und deswegen, ja, für die Gesellschaft ist es, glaube ich, schon ein Punkt, wenn sich die Kirchen tatsächlich zunehmend zurückziehen würden. Und wir müssten sehen, wer das leistet, was eben dort geleistet worden ist, wenn das jemals wegfallen sollte.
Also das finde ich ganz spannend von Ihnen so zu hören, weil man uns Juristen ja oft vorwirft, dass wir zu verkopft sind, zu sehr in unseren Büchern leben und dass Sie jetzt sagen, auch Gesellschaft braucht ein Stück weit Spiritualität oder wird es immer brauchen. Ja, ist mal interessant, gerade von Ihnen zu hören in so einem Amt.
Ja, aber ich glaube auch als Juristinnen und Juristen sehen wir ja die Menschen. Also sagen wir mal, im Strafrecht sehen wir sie ja unmittelbar, wir sehen sie aber auch im Familienrecht oder in anderen Situationen, wo es eben Streit gibt und Eskalation. Wir sind ja mittendrin im Leben. Das ist ja, natürlich ist die Vorstellung von der Paragraphenreiterei irgendwie auch eine. Und das gibt es sicher auch. Es gibt Vertragsjuristinnen und Juristen, die nur Verträge entwerfen oder so. Aber gerade jetzt in der Justiz sind wir ja unmittelbar praktisch am ganzen Menschen. Und da sehen wir ja, was es an Bedürfnissen und Bedarfen gibt und was eben alles auch schiefgehen kann. Und insofern, glaube ich, tun wir gut daran, uns auch philosophisch und in anderer Weise mit dem Menschen als solchem zu befassen, mit seinen Grundbedürfnissen. Sonst könnte man, glaube ich, auch keine gute Richterin und kein guter Richter sein, wenn man nicht die Dimension Mensch auch in den Blick nähme. Wir sind ja keine Maschinen, die irgendwie nur funktionieren müssen.
Da muss ich jetzt tatsächlich mal direkt anknüpfen. Glauben Sie, dass das spiegelt sich auch dieser Gedanke in der Ausbildung wieder? Also denken Sie, ich habe immer das Gefühl, wir müssten irgendwie mehr Kurse haben in die Richtung Rechtsphilosophie oder
auch ja, das, da laufen Sie bei mir offene Türen ein. Ich halte die zunehmende Spezialisierung in der Ausbildung der Juristin für extrem problematisch. Mhm. Spezialisieren kann man sich immer, das kann man aber auch immer später tun. Und vor allem, ich bin ein großer Fan der Basics und zu der Basis einfach der Rechtswissenschaft gehört Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, ganz viele sozusagen Grundlagenthemen, Verantwortung, das sind ja alles die Themen, aber auch im Grunde die ganze Staatenlehre, die natürlich im öffentlichen Recht auch vorkommt. Aber was ist Gewaltenteilung? Auch die ganzen Entartungen des Rechts gehören natürlich dazu. Man kann mit Recht wunderbare Unrechtsstaaten aufbauen. Und auch zu solchen Themen müsste es Einheiten geben, die junge und angehende Juristinnen durchlaufen müssen, um einfach auch dieser Verantwortung gerecht werden zu können. Denn Recht ist ja eben mehr als nur eine Paragraphenwelt. Recht steht auch für Gerechtigkeit und das müssen wir ja füllen, diese Fragen. Deswegen ja, also ich fände es außerordentlich wichtig, dass diese Grundlagenfächer, auch Rechtsgeschichte, wieder einen größeren Raum bekämen.
Oh, das freut mich von Ihnen zu hören. Also ich bin auch beim Länderfachschaftsrat Berlin-Brandenburg und wir haben den Arbeitskreis juristische Lehre und das sind zum Beispiel auch Themen, die wir diskutiert haben. Ja, das ist, keine Ahnung, das hat gerade bei mir so ein positives Feedback immer
gegeben. Ja, schön, wenn Sie sich da einsetzen. Das ist, glaube ich, gut, wenn das auch von den Studierenden kommt, die natürlich häufig auch sehr straight mittlerweile angelegt sind. Sie sind ja alle auch auf Schnelligkeit getrimmt. Mhm. Auch die Studiengänge nehmen das auf. Wir haben diese ganzen Bachelor-Studiengänge, die natürlich auch zu einer relativ schnellen, etwas schmaleren Ausbildung führen in juristischen Berufen. Und das muss man sich, glaube ich, überlegen. Für was braucht man Volljuristinnen tatsächlich noch? Und ich meine, das wäre eben genau die Chance, da nochmal anzuhaken. Und wie gesagt, im Berufsleben müssen Sie sich ohnehin 20 Mal noch weiterbilden und spezialisieren. Da sind Sie nie fertig. Und man muss sich auch verabschieden von diesem Bild, dass eine Juristin irgendwie alles beherrscht. Das ist schon lange nicht mehr so. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Skills lernt, dass man sozusagen die Methode lernt, dass man die Dogmatik versteht und dass man dann darauf aufsetzen, sich eben auch ganz viele Rechtsgebiete erarbeiten kann. Das ist eigentlich das, was sie lernen müssen. Und nicht die letzte Schleife irgendeines internationalen Wettbewerbsrechts. Das kann man später als Anwältin oder als Richterin sich noch erarbeiten.
Also plädieren Sie auch für ein bisschen mehr Ruhe im Studium, sich eher Zeit zu lassen und dann...
Ja, okay. Das ist ganz schade, dass Sie jetzt einfach auch durch diese ganzen Freischussregelungen und so eher in diese Schnelligkeit gezwungen werden und eben auch nicht mehr in andere Fakultäten. Das war früher nicht ganz selten, dass sich also gerade auch Juristinnen nochmal woanders umgeguckt haben, in die philosophische Fakultät oder sowas. Und da haben sie ja gar keine Zeit mehr für. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich glaube eben, dass eine allgemeine Bildung sozusagen, die über das juristische, rein fachjuristische hinausschaut, schon wichtig ist für juristische Berufe.
Okay. Dann würde ich den Bogen jetzt nochmal zurückspannen. Sie haben sich nämlich in Ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dezernat von Ernst Wolfgang Böckenförde insbesondere mit dem Staatskirchenrecht befasst. Und dieses Jahr waren Sie die evangelische Präsidentin beim Ökumenischen Kirchentag. Inwieweit hilft Ihnen diese Arbeit als Präsidentin des Bundesgerichtshofs weiter?
Also, wenn ich ehrlich sein darf, gar nicht. Das hilft mir eigentlich gar nicht weiter. Weder beim ÖKT noch erst recht hier beim Bundesgerichtshof spielen Elemente des Staatskirchenrechts jetzt speziell eine Rolle. Was ich vielleicht eher sagen würde, ist das, was wir eben auch schon als Thema hatten. Es hilft einem immer, wenn man sich sozusagen mit Strukturen befasst. Und das Staatskirchenrecht ist natürlich auch ein Bereich sehr, sehr speziell, der aber sehr strukturell angelegt ist und wo man sich erstmal im Grunde damit auseinandersetzen muss, was für Blöcke hat man da. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man es lernt, sich mit solchen strukturellen Fragen zu befassen. Denn das ist etwas, was einem natürlich immer wieder begegnet in der Juristerei, dass wir einfach uns an relativ komplexe Gebilde machen müssen und die verstehen müssen. Und das ist immer setzt immer voraus, dass man Strukturen erkennt und dass man die Strukturen dann auch anspricht und in diesen Strukturen sich bewegt, dass man auch verschiedene Systeme vergleichen kann. Das ist, glaube ich, wichtig als Background für jeden angehende, aber auch ausgebildete Juristin. Und wenn man verschiedene oder möglichst viele solcher Gerüste kennt oder Gedankenbilder kennt, dann kann man sich freier bewegen. Es ist wie wenn man so ein Gerüst aufbaut, auf dem man dann immer sicherer herumturnt, weil man sich einfach in den Strukturen auskennt, in den Sprossen und Leitern und Querverbindungen. Und das scheint mir das Wichtige für mich auch zu sein, dass man eben sich möglichst vielfältig befasst und dann eben immer wieder denkt, ach, sowas Ähnliches habe ich ja auch schon mal da gesehen. Da könnte man jetzt eine Lehre draus ziehen, auch für einen anderen Bereich. Und das ist das, was ich eben auch mit Methode und Dogmatik meine, dass man sich im Grunde so eine Art Grundgedanken, verschiedene Gedankenmuster, Kästen zusammensetzt, die man dann eben immer mal wieder auch benutzt oder sagen kann, da gab es doch auch schon mal was in einem anderen Bereich. Also eher so.
Ja, okay. Sie haben ja eben schon mit der Nachbarschaftshilfe einen positiven Aspekt der Corona-Krise angesprochen und im Podcast der JustizreporterInnen haben Sie gesagt, die Rechtsstaatlichkeit bzw. das Rechtsstaatlichkeitsprinzip hat sich jetzt in der Corona-Krise bewährt. Es gibt ja nun aber auch die Querdenkerbewegung, die auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Wie begegnen Sie dem Frust so vieler in Bezug auf unsere Demokratie?
Also im Grunde, also ich persönlich versuche einfach in den Umfeldern, die ich erreiche, um Verständnis dafür zu werben, dass es eben keine perfekten Systeme gibt, sondern nur annähernd perfekte Systeme oder nur Systeme, die möglichst perfekt sind. Das heißt, gerade jetzt Corona hat gezeigt, in so einer Krise werden Fehler gemacht, die müssen auch gemacht werden. Und es ist dann Aufgabe in einem offenen, freiheitlichen System, einem demokratischen System, dass man aus diesen Fehlern lernt, dass sie transparent gemacht werden, dass sie angesprochen werden, dass es dazu viele Meinungen gibt und dass man aus dieser sozusagen Schwarmintelligenz dann auch Folgerungen zieht und es beim nächsten Mal besser macht. Und die Demokratie ist darauf angelegt, dass sie möglichst eben offen ist für Meinungen, auch für Mindermeinungen, denn davon lebt die Demokratie, dass sie immer auch für die noch nicht sozusagen herrschende Gruppe mitregiert, sie immer mit im Blick hat. Sie ist ja auch immer für die anderen da. Und das versuche ich immer klarzumachen, dass es eigentlich nichts Besseres gibt als eine demokratische und gewaltengeteilte Staatsstruktur. Und gerade die Gewaltenteilung, meine ich, hat sich eben tatsächlich bewährt. Die Gerichte haben kontrolliert. Sie haben versucht, gewisse Linien aufzubauen und dann auch durchzusetzen. Sie haben dazu geführt, dass bestimmte Dinge auch offengelegt werden konnten. Und sie haben das getan, was man eben tun muss, was im Recht immer getan werden muss. Sie haben verschiedene Aufgaben und Bedürfnisse gleichzeitig gesehen und haben sie einander zugeordnet. Und so ist das Leben eben. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt eben viele Schattierungen, die auch nach Zeiten und Umständen wiederum in sich schillernd sein können. Und man muss eben immer versuchen, mit dem, was man hat, bestmöglich umzugehen. Das kann man Verhältnismäßigkeitsprüfung nennen. Das ist aber auch ein allgemeines Prinzip, das man immer im Leben hat. Man macht immer Kompromisse, auch privat, persönlich geht es nie mit einem Kopf durch eine Wand, weil das immer Beulen gibt. Und deswegen glaube ich, dieser Ausgleich, der auch in der Gewaltenteilung angelegt ist, durch diese Kontrolle, diese Checks and Balances, das ist auch das Beste, was es, glaube ich, je zu erfinden gegeben hat. Und nach meinem Eindruck funktioniert das auch ganz gut. Und wenn man mit Menschen ein bisschen länger spricht, sehen sie auch, dass es so ist. Die können dann immer noch glauben, dass sie das anders besser entschieden hätten. Aber ich glaube, vom Prinzip her kann man das eigentlich sehr vielen Menschen gut erklären, dass es diese Fragen der Verhältnismäßigkeitsprüfung geben muss und dass es immer auch um Kompromisse geht.
Mhm. Wir hatten die Frage schon ein paar Mal im Podcast mit verschiedenen Leuten angesprochen, weil ich habe mich immer gefragt, jetzt das letzte Jahr, wenn man auch die ganzen Demos gesehen hat, haben wir genug erklärt? Haben wir früh genug angesetzt, um auch Prinzipien zum Beispiel der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung in der Schule zu erklären? Wie würden Sie das sehen? Müssen wir noch früher beginnen oder
ja,
reicht es?
Ja, auch? Ich glaube, dass also sozusagen diese Bildung von auch diesen Strukturen deutlicher in der schulischen Bildung auftauchen müsste und dass wir sehr viel mehr niederschwellige Angebote auch für Bürgerinnen und Bürger brauchen, um diese Rechtsstaatlichkeit zu erklären. Für Demokratie gibt es relativ viel. Mittlerweile für Rechtsstaatlichkeit gibt es praktisch nichts und deswegen bin ich eben auch in der Stiftung Forum Recht engagiert als Kuratoriumsvorsitzende, die sich eben mit dem Aufbau von einer Organisation befasst, die eben diese Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt stellt, die verstehbare Angebote macht an normale Bürgerinnen und Bürger, also nicht an Fachmenschen, sondern an Menschen, die einfach alle täglich hunderttausendfach vom Recht betroffen sind, aber es gar nicht merken, nicht verstehen oft, nicht verstehen können und trotzdem ständig davon betroffen sind. Und da würden wir eben gerne Angebote schaffen, um Menschen das verständlicher zu machen. Ich erlebe das oft hier, wenn wir Besucherführungen am BGH haben, wenn ich eine Gruppe selber führe, wie viele Aha-Effekte es ganz einfach zu erzeugen gibt, wenn man den Leuten erklärt, was Unabhängigkeit der Justiz ist. Also dass ich auch meinen Richtern nicht sagen kann, jetzt macht ihr das mal bitte schön so, weil ich das richtig finde, sondern dass das unabhängige Köpfe sind, dass es Rechtsmittelsysteme gibt und so weiter. Und viele sagen dann, ah ja, stimmt, okay, jetzt verstehe ich das besser. Und auch Rollenspiele zum Beispiel, dass man so wie Mood Courts einfach die Leute mal, ich habe das an dem Amtsgericht, wo ich Direktorin war, gemacht mit Schulklassen. Das ist ganz erstaunlich, wenn selbst 7-jährige Kinder irgendwie wissen, wenn sie als Richterin auf dem sozusagen erhöhten Platz sitzen, dann wissen die, dass sie nicht einseitig sein dürfen. Die gucken automatisch nach rechts und nach links, wenn rechts der Anwalt und links der Staatsanwalt sitzt. Und die wissen genau, sie müssen die beiden Seiten aufnehmen. Es ist ein ganz, ganz also ursprüngliche sozusagen Erfahrung. Und sagen wir mal, die Verteidiger wissen, dass sie verteidigen müssen und die Staatsanwälte wissen, dass sie anklagen müssen, ohne dass man denen irgendwas erklärt hat. Und das ist auch nicht, weil die amerikanische Serien geguckt haben, sondern ich glaube, das ist irgendwie das Prinzipien, die Kinder sehr schnell begreifen. Und das zu stärken und zu sagen, das sind Aufgaben, die eben auch permanent wahrgenommen werden, diese Zuordnungen. Ja, also da müsste man viel, viel mehr machen, weil ich tief überzeugt bin, dass es auch gar nicht schwer ist zu verstehen alles. Also die Basics sind eigentlich ziemlich klar und auch einleuchtend und da müssten wir mehr Angebote schaffen. Das versuchen wir jetzt mit zwei Häusern in Leipzig und in Karlsruhe und im Internet aufzubauen und ich hoffe sehr, dass wir in ein, zwei Jahren soweit sind, dass was wirklich gut sichtbar ist und wir dann gerade eben im Bildungsbereich stärkere Angebote machen können.
Das wäre toll.
Ja, oh, das finde ich sehr schön. Vielen Dank, dass Sie uns da nochmal einen Einblick gewährt haben. Wie gesagt, wir packen weitere Informationen auch in die Shownotes. Wen das interessiert, der kann da ja nochmal auf die Website gehen und sich das angucken. Sind Sie auch in sozialen Medien, also das Forum Recht?
Das Forum Recht wird demnächst, glaube ich, in soziale Medien gehen. Im Moment ist da noch der Stab im Aufbau, aber da sind Stellen dafür da, die das betreiben. Also ich denke, dass das in kürzerer Zeit sichtbar sein wird.
Okay, vielen, vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt noch mal ein anderes Themengebiet aufmachen und zwar Frauen im Recht und eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Das war uns jetzt in unserem Vorstandsjahr auch ein sehr wichtiges Thema. Frauen sind in der Verfassung nach gleichgestellt. Trotzdem sind wir in der Gesellschaft häufig mittelbar benachteiligt oder tatsächlich benachteiligt. Was sind für Sie drei große Punkte im Recht, an denen wir ansetzen müssen, um unsere Gesellschaft gleichberechtigter zu machen? Und welche Schritte müssen wir jetzt konkret gehen?
Also, ich glaube, es wird alles damit anfangen müssen, dass Frauen in den Parlamenten stärker vertreten sind, denn in den Parlamenten werden die Entscheidungen getroffen, die dann auch die Gesellschaft prägen, durch Förderpolitik, durch Steuerpolitik, durch alle möglichen anderen Themen, die dort bearbeitet werden. Also wir müssen einen Weg finden, wie Frauen in den Parlamenten stärker vertreten sind. Da hat es verschiedene Ansätze über das Recht auch gegeben. Die sind teilweise gescheitert. Da darf man jetzt aber nicht aufgeben, sondern muss, glaube ich, nach neuen Wegen suchen, wie wir zu einigermaßen paritätischen Abbildungen von Frauen und damit auch weiblichen Interessen in den Gesellschaft, in den Parlamenten sorgen. Das Zweite ist, das klang gerade in Ihrer Frage schon an. Wir müssen das Steuerrecht reformieren, weil das Steuerrecht viel auch am Thema mittelbar der Gleichberechtigung wirkt. Das Steuerrecht kann anreizen und wir müssen es so umgestalten, dass eben auch Erwerbstätigkeit von Frauen angereizt wird. Denn nur so kann man langfristig auch für Parität von Frauen in der Arbeitswelt und damit eben auch in ganz entscheidenden Bereichen der Gesellschaft sorgen. Und das setzt drittens voraus, dass wir auch rechtlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur deutlich machen und auch Angebote schaffen für Frauen, sondern dass wir da auch viel, viel deutlichere Anreize für Männer schaffen, sich der Vereinbarkeit auch konkret zu stellen. Und damit eben auch Verantwortung zu übernehmen. Es muss für Arbeitgeber letztlich unvorhersehbar sein, ob die junge Frau oder der junge Mann in Elternzeit geht. Denn in der praktischen, glaube ich, Arbeitswirklichkeit ist es eben so, dass Arbeitgeber schauen danach, wer kann schwanger werden und wer kann vermutlich dann auch in Elternzeit gehen für längere Zeit. Da nützen diese zwei Vätermonate nicht viel. Die kann man im Grunde als erweiterten Urlaub abbuchen als Arbeitgeber, sondern es muss eben wirklich klar sein, es könnte jeder ausfallen aus Gründen der Elternschaft. Und dann tragen auch die Last nicht mehr so sehr die Frauen. Und wenn man das alles zusammenbindet, könnte man hoffen, dass es wenigstens etwas performanter sozusagen vorwärts geht.
Ja, zu dem Thema Steuerrecht tun wir auch nochmal einen sehr interessanten Podcast von Justitias Töchter vom DJB in die Shownotes. Der erklärt das, finde ich, sehr gut. Die haben sie eine Stunde genommen, um da nochmal drauf einzugehen. Wir würden jetzt gerne noch von Ihnen wissen, Sie raten Frauen davon ab, sich zu stark an männlichen Vorbildern zu orientieren. Warum das und warum ist es relevant, welches Geschlecht das Vorbild hat?
Ja, also es ist, also wenn Frauen versuchen, in Männerrollen zu schlüpfen oder Männer versuchen, in Frauenrollen zu schlüpfen, dann kann keine, dann kann man damit nicht gewinnen. Das sind eben nicht die eigenen Rollen. Und es nützt nichts, wenn man sich Jacketts anzieht und breite Schultern markiert. Das wird sofort erkannt als Mimikry oder wie das im Tierreich heißt. Also ich glaube, das muss man einfach mal sehen. Das beschädigt auch die Authentizität der Person, die eben gestört ist, wenn sie in eine fremde Rolle hineingehen oder falschen Vorbildern nachjagen. Das gilt aber auch nicht nur für das Geschlecht, sondern das gilt auch für generell die Vorstellung von wie macht man das? Und da sehen wir eben oft von der Sprache angefangen, bis aber auch dann zum praktischen Ergebnis, dass viele Rollen eben von männlichen langjährigen sozusagen Vorbildern besetzt sind. Und man stellt sich das dann eben so vor. Wenn Sie Leute fragen, wie sie sich einen Richter vorstellen, dann stellen die sich eben alle bestimmte Arten von Männern vor. Und nur wenn Sie Richterin und Richter sagen, dann stellt man sich bestimmte Arten von Frauen vor. Da fühlen sich manche junge Frauen vielleicht auch schon nicht mehr erreicht dadurch, wenn man sich irgendwie alte Richterinnen vorstellt. Also ich glaube, wir müssen uns generell freimachen davon, wie man etwas tut. Man muss sich auch davon freimachen, dass Frauen anders führen. Also das ist ja immer so der Klassiker. Ich werde ständig gefragt, was machen Sie denn anders als die Männer? Und schon dieses anders ist im Grunde natürlich eine Zuschreibung, die man eigentlich nicht akzeptieren sollte. Mhm. Denn das anders heißt ja, es gibt einen Standard, von dem ich abweiche und den ich erklären muss. Und dann findet man den vielleicht toll. Aber das ist nicht richtig. Ja, ich führe und jemand anders führt auch. So, und das ist einfach mal vielleicht ein Unterschied, vielleicht auch mal nicht. Und das müssen wir, da müssen wir, glaube ich, drauf achten, dass man sich nicht ständig definiert von einem letztlich nur gewachsenen Vorbild. Denn das kann im Grunde nicht gut gehen. Und deswegen glaube ich, ist mein Fazit, man muss einfach authentisch sein. Man muss gerade als Frau nicht versuchen, irgendetwas zu machen, von dem man meint, das wäre irgendwie der Klassiker, sondern man muss es einfach machen. Und zwar ohne Vergleich.
Vielen Dank für dieses Schlusswort. Ich möchte an der Stelle auch einfach Danke sagen, nicht nur, dass Sie im Podcast sind, aber so für Ihre Vorbildsfunktion. Jura ist ja jetzt doch ein Studienfach, wo wir fast zu 70-80% Mädels sind und trotzdem, wenn man sich die Profs anguckt, sind die hauptsächlich männlich und auch noch in vielen anderen Bereichen. Die Richterschaft, das tendiert ja eher in eine, sage ich jetzt mal, paritätische Richtung und trotzdem, also vielen, vielen Dank. An Sie einfach nur, dass Sie da sind und das auch so ein bisschen an die nächste Generation herantragen.
Ja, ich habe großen Respekt vor Ihnen, die Sie so ganz anders an Ihre Rollen herangehen. Da ist schon viel passiert. Wenn ich da an meine Studienzeit denke, ich hätte im vierten Semester nicht so da gesessen wie Sie. Also ich kann nur sagen, machen Sie weiter so. Das ist wirklich großartig, auch Ihr Engagement für Elsa. Das ist toll und ich finde das ganz bewundernswert.
Danke. Aber so ganz am Schluss sind wir noch nicht, denn wir haben noch unsere Rahmenfragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Was war denn Ihre prägendste Uni-Erfahrung?
Eigentlich eine negative. Ich habe nämlich im Seminar immer so lange über tolle Formulierungen nachgedacht, bis es garantiert vorbei war, weil ich mich nicht getraut habe zu sprechen.
Oh, ja, ich glaube, das kennt man. Ja, da kennt der ein oder andere zumindest. Ja.
Auf jeden Fall. Oh. Mhm. Haben Sie ein Guilty Pleasure?
Ja, aber das verrate ich nicht.
Sehr gut, okay.
Dann wäre es kein Pleasure mehr für mich.
Welchen Tipp hätten Sie sich als Studentin gewünscht zu hören?
Also im Grunde dem einen aus dem Formenkreis, den wir eben besprochen haben. Also sei du selbst. Das ist, glaube ich, das, was man wirklich gerade Studierenden, weiblichen Studierenden raten sollte, aber auch anderen. Wirklich einfach man selber sein und wenn man nicht weiß, wer man selber ist, dann danach suchen.
Das nehmen wir uns jetzt zu Herzen und
auf jeden Fall
bedanken uns sehr für Ihre Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Ihnen allein nur zuzuhören.
Dankeschön.